Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Mai 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert. Schönen guten Tag und hallo.
Hallo Christian Bollert.
Gerolf, wir haben gerade schon mal so drüber gesprochen. Du hast ein paar Beobachtungen gemacht in den letzten Tagen im Verkehr.
Beobachtungen, ja, ich habe mich auf die Lauer gelegt und ich habe teilgenommen am Verkehr.
Aktiv?
Aktiv ja. Teilgenommen, genau. Geht mir öfter so. Mir ist jetzt aufgefallen, die Radwege und Radstreifen sind teilweise an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt.
In deinem näheren Umfeld?
Ja, ja. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich auch dein näheres Umfeld.
Da könnte sein, da gibt es Überschneidungen.
Überschneidungen geben, ja, genau.
Ja. Mindestens auf dem Weg hierher ins Studio.
Genau. Ja. Und auf dem Rückweg, wenn man an deinen Heimweg denkst, so, also Stau. Stau auf dem Radweg, aber noch nicht so, wie man sich das, nicht so Kopenhagener Verhältnisse, weil irgendwie richtig breit, sondern eher handtuchschmal und irgendwie.
Stau auf dem Radweg könnte auch ein guter Punk-Song sein, finde ich irgendwie. Aber. Oder auch Jochen Distelmeier könnte auch Stau auf dem Radweg.
Oh, ja. Nee, aber da fehlt mir bei beiden, würde mir jetzt noch irgendwas.
Was Absurdes fehlen?
Ja, nee, oder was, ja. Naja, ich glaube, es gibt Gründe, dass die Songs noch nicht gemacht haben. Na und gut. So benannt. Aber ja, das ist.
Warten wir mal ab. Aber was ist dir da aufgefallen?
Genau, also erstens Stau. Also es wird eng teilweise.
Ja? Was ja erstmal gut ist. Das heißt, viele was Leute
erstmal,
fahren.
Genau, was ja erstmal gut ist. Ja. So. Dann kürzlich war eine Straßenkreuzung abgesperrt, teilweise abgesperrt. Ich bin dorthin gerollt, dann habe ich gesehen, was dort ist. Stand ein Krankenwagen da. Ein LKW mit Anhänger, der nach rechts abgebogen war.
Oh, das ist eine Situation, die ich tatsächlich auch selbst wahrgenommen habe. Ich bin interessiert, was du zu berichten hast.
Ja, man guckt dann da, was da so ist, will irgendwie sich vorbei, also muss ja weiter, ich muss zu meiner Zahnärztin und dann sieht man da so Teile eines Fahrrades liegen, ein Schutzblech und abends habe ich dann auch gelesen, was es war. Klassisch, LKW, abgebogen. Der LKW hat den Fahrradfahrer übersehen. Klassische Formulierung. Und es ist wirklich bitter. Mir geht's so, mit zunehmendem Alter zieht es mir da immer stärker den Magen zusammen, vor allen Dingen.
Weißt du, was passiert ist? Also
ja, übersehen. Und schwer verletzt.
Schwer.
Ja. Weiter habe ich nicht geschaut, wollte ich auch eigentlich gar nicht.
Ich hatte ehrlicherweise sogar Schlimmeres befürchtet, weil ich hatte diese Situation gesehen und hatte auch genau dieses Gefühl, rechts abgebogen, Fahrradfahrer. Und da waren 3 Polizeiautos oder so, als ich da vorbeigefahren bin.
Ich weiß nicht, ob wir dasselbe gesehen haben. Aber
ich denke schon, es war der Weg zu deinem Zahnarzt, zu deiner Zahnärztin. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, okay, gut.
Aber es war nichts mehr zu sehen, also es war kein Mensch mehr da oder so und deswegen.
Ich habe
so,
an der Stelle, ich weiß nicht, ob das die gleiche Stelle ist.
Ich fürchte ja.
Okay.
Ziemlich sicher.
Ich habe noch Teile eines Schutzblechs liegen sehen, ja, also eines Fahrradschutzblechs und ich bin dann auch danach, als das quasi bereinigt war, da vorbei und es ist ein extrem beschissenes Gefühl, wenn du dich fragst, welche Flüssigkeit ist das eigentlich, die hier noch auf dem Boden ist. So, also Trinkflasche oder Blut? Und ich stelle fest, dass es mir immer stärker den Magen zusammenzieht bei sowas, wenn ich das sehe.
Ist krass. Ehrlicherweise wollte ich es gar nicht ansprechen, aber genau diese Situation ist bei mir auch im Kopf geblieben, weil ich an dieser Stelle vorbeigefahren bin, mit dem LKW, mit Anhänger und so. Also es muss dieselbe Stelle gewesen sein. Krass.
Ja. Ja, das ist das
und ich hatte ein ähnliches Gefühl im Magen.
Das ist das eine. So. Weg zum Zahnarzt, zur Zahnärztin. Ich fahre da so ein bisschen durch die halbe Stadt. Und dann gibt es eine andere Straße, auch mit so einem Radfahrstreifen. Das ist hier in Leipzig eine Straße raus Richtung Neue Messe. Die wurde, glaube ich, in den 90er Jahren hat man die so umgebaut.
Schon älter, ja.
Heute könnte man das nicht mehr so machen. Das würde man nicht mehr so machen. Es ist extrem eng. Also
sehr,
es gibt
sehr,
diesen
sehr,
engen
sehr
Radfahrstreifen. Aber ja, es ist eins dieser Beispiele, wo die Markierung dazu führt, dass man viel näher überholt wird. Dort auf dem Weg mindestens 3-mal, dass da irgendwie ein Lieferwagen da geparkt hat, ein Baustellenfahrzeug, irgendwas. Also man muss da ständig von diesem Streifen runter und mit Folgen für. Also ich habe immer das Gefühl, ich komme da halbwegs klar. Ich weiß, dass es für andere Leute gefährlicher ist, die sich gefährdeter fühlen oder ich vielleicht auch nur in einer trügerischen Sicherheit unterwegs bin. Jedenfalls stand dann der dritte Lieferwagen irgendwo auf dem Streifen und dann habe ich angehalten und dann habe ich denjenigen, der da plakatierte und zu diesem Zweck angehalten hatte, habe ich gesagt, hier wollte ich nur darauf hinweisen, Sie stehen hier auf so einem Streifen. Und ich habe da blöde Szenen im Kopf und ich würde sie bitten, beim nächsten Mal einfach zu schauen. Ich habe ehrlich gesagt immer eine relative Hemmung auch, Leute so anzusprechen. Manchmal mache ich es dann aber doch und jetzt hatte ich irgendwie diesen Eindruck da vor mir und dann ist was Spannendes passiert. Der hat mich angeguckt und hat gesagt, ich verstehe genau, was du meinst. Ich verstehe euch alle. Ich weiß, wie beschissen das ist. Ich habe hier für mich und mein Fahrzeug keine andere Lösung. Das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich habe das da nicht alles überblickt. Ich weiß nicht, wo der sonst noch geschaut hat oder so. Ja, ging dann noch so ein bisschen weiter. Ja, und ich verstehe, da muss was getan werden für Radfahrer und das ist überhaupt nicht gut, wie das teilweise gelöst ist. Aber ich muss hier mein Zeug auch irgendwo hinbringen und die Leute bestellen dann auch alle bei Amazon und irgendwas. Es ist ja auch nicht an ihm, da irgendwelche Antworten zu geben, an mir auch nicht. Irgendwas, was ich nur interessant fand, war, dass wir beide uns da ausgetauscht haben. Wir sind sicher uns nicht einig in allen einzelnen Punkten, aber wir konnten miteinander reden.
Es gab einen Dialog.
Es gab einen Dialog und es gab gegenseitiges Verständnis, weil das ist mir ja auch klar, so sehr mich die Lieferfahrzeuge nerven, Klammer auf, es gibt auch welche, die stehen auf der Fahrbahn neben dem Radweg.
Das habe ich gesagt neulich, ist beobachte ich wirklich immer häufiger.
Ja.
Also, ja. Und finde ich auch dann sehr, sehr gut.
Ja. Ja, und die Leute, die es machen, also die mit den am Start sind, das sind ja nicht die, auf die sich letzten Endes, also es sind teilweise Leute, die sind, das ist ein extremer Stressjob,
ja.
Das soll nichts entschuldigen,
ja, ja.
Aber ich finde das verkürzt, sich auf die als Personen zu fokussieren.
Ja, ja.
Genau, und das war, ist so eine ganz komische Mischung. Ich erzähle das jetzt auch relativ brühwarm, weil von diesem einen, wo ich hoffe, dass es wirklich nur eine schwere Verletzung ist, ich weiß nicht, wie es weiter ausgegangen ist, ja, zu diesen Situationen, dann hat man so Szenen im Auge, wie man vorher über einen Ring fährt, an der Ampel steht und da ist so eine, also eine ältere Dame auf dem Fahrrad, die fährt ganz langsam an, so, ne, und du denkst so, boah, krass, dass die sich das hier traut, dann denkst du, wie krass ist das eigentlich, dass man das so bewertet? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gerade richtig verpackt kriege. Auf jeden Fall fand ich es gut, dass ich mit dem reden konnte, dass so gegenseitiges Verständnis war und dass es nicht so dieses klassische Ding, pöbeln hin, pöbeln her, am
Idiot,
besten noch
genau.
Ausrasten.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht, ob du solche Beispiele kennst, wo es dann ganz schnell mal körperlich wird oder zumindest die Körperlichkeit angedroht wird.
Ja, klar.
Super unangenehm. Und irgendwie war ich dann doch, ich war wirklich ein bisschen gerührt von dieser Begegnung.
Das zeigt ja, dass auch zumindest ein Verständnis auf seiner Seite da war und das finde ich tatsächlich auch
Und er auch in so einem Zwiespalt ist, ne? Und dann kann man dann verschieden sprechen, ist der Raum falsch aufgeteilt, sind die Fahrzeuge falsch, wird den bestimmten Fahrzeugen zu viel Raum, so, das folgt dann alles raus, aber dass es zumindest mal so eine Art Dialog gibt, an der Stelle.
Ja,
einfach nur, das ging mir einfach durch den Kopf. Ich will damit gar nichts weiter sagen, bis auf...
Lassen wir das einfach anekdotisch so stehen hier am Anfang von dieser Ausgabe, würde ich sagen.
Gut, machen wir das.
Fangen wir an.
Ja.
Hier ist der Fahrradpodcast. Wir reden über Fahrradfahren.
Im Verkehr, in der Stadt, auf dem Land.
Überall.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Seit Anfang diesen Jahres sind wir etappenweise ja mit Jens Klötzer und dem Kraftpaket aka Krafti unterwegs auf einer Reise einmal durch den kompletten Fahrradantrieb. Was passiert mit unserer Kraft also in Kurbel, Kette und all den anderen Bauteilen? In dieser Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts geht es darum, was Krafti denn in der Kette erlebt und es wird im Wortsinn spannend.
Außerdem ist unsere Chefmechanikerin Christiane wieder gesund und darum gibt es eine neue Folge der beliebten Serie Mein Fahrrad ist krank. Diesmal ist es ein Kinderrad, das an eigentümlichen Vibrationen beim Bremsen leidet. Wir hören und schauen, was wir da tun können.
Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen.
Am Anfang des Jahres haben wir uns ja zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin auf eine Reise begeben. Wir begleiten nämlich das Kraftpaket Krafti auf seinem, ja, vielleicht ein bisschen abenteuerlichen Weg, einmal komplett durch den Fahrradantrieb. Dabei beobachten wir, was unterwegs so mit Krafti passiert. Und es geht natürlich um die Physik des Fahrradantriebs.
Krafti ist Ein Kraftpaket, das 200 Newton groß ist. Es entspricht also der Kraft, die 20 Kilogramm auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Wir haben schon festgestellt, aus diesen 200 Newton können ganz schön große Kräfte werden, zum Beispiel in den Kugellagern eines Pedals. Auf der ersten Etappe sind wir mit Krafti durch Schuh und Pedal gereist. Im zweiten Teil ging es durch Kurbelarm und Kettenblatt. Und nun haben wir einen besonders spannenden Reiseabschnitt vor uns. Einmal durch die Kette nach hinten Richtung Hinterrad. Da fehlt uns eigentlich nur noch der Reiseleiter und da ist er schon. Hallo Jens Klötzer vom Tourmagazin, willkommen im Studio.
Na, hallo Antritt.
Jens, so eine Kette, mit der es Krafti jetzt zu tun bekommt, die besteht ja aus ziemlich vielen Teilen. Allerdings sind es nur wenige unterschiedliche Teiletypen. Was haben wir da verbaut?
Ja, wir haben im Grunde vier verschiedene Teile, mit denen wir es zu tun haben. So eine Kette besteht aus Laschen, das ist das, was man von außen sieht, womit die Glieder miteinander verbunden sind. Wir haben Bolzen, die für quer durch diese Laschen gehen und die Glieder zusammenhalten. Und wir haben Rollen. Diese Rollen sind um die Bolzen drumherum und das sind die, die sich quasi zwischen die Zähne legen und die Kraft übertragen.
Und es waren jetzt nur drei verschiedene, Laschen, Bolzen, Rollen?
Genau, bei den Laschen gibt es zwei verschiedene. Da gibt es Außenlaschen und Innenlaschen. Genau, das sind die breiteren und schmaleren Teile der Kette.
Und die unterscheidet man tatsächlich dann auch?
Die unterscheidet man auch, weil die unterschiedlich geformt sein müssen, genau.
Und manchmal, wenn es ganz verrückt wird, da gibt es noch ein anderes Teil, ein Kettenschloss. Gibt es aber nicht an jeder Kette und können wir, glaube ich, für unsere Besprechung hier einfach rauslassen, oder?
Oder als Lasche betrachten
Glied betrachten. Genau, betrachten es als Lasche, damit wir da nicht noch extra auf diesen Teil eingehen
müssen. Eine bewusste Vereinfachung.
Ja. Ja. Ja, oder wir können vielleicht, wir können das gleich abräumen. Wir können ja sagen, was ist die Aufgabe so eines Kettenschlosses?
Ja, dann kann man sie auseinander machen, ne? Wenn man sie putzen will oder wechseln will oder irgendwie sonst irgendwas am Fahrrad machen will, weil sonst ist das ein zusammengeschlossenes Konstrukt.
Und schließen kann man sie logischerweise auch damit.
Natürlich, ja.
Genau. Dann würde ich sagen, haben wir die Teile geklärt, haben auch gesagt, worüber wir jetzt nicht zu intensiv reden wollen. Aber was mich natürlich interessieren würde, was ist denn die Aufgabe einer Kette? Und ich nehme an, diese Rollen haben damit vor allen Dingen was zu tun.
Ja, genau. Also die Hauptaufgabe ist, die Kraft, die wir ins Pedal mal gesteckt haben, irgendwie ans Hinterrad zu bringen. Das ist der weiteste Weg am Fahrrad, von der Kurbel vorne hinten aufs hintere Ritzel. Und dafür ist die Kette zuständig. Das ist die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass sich das Hinterrad dreht, wenn ich ins Pedal trete. Es gibt noch so ein paar Nebenaufgaben, vor allen Dingen bei einer Schaltungskette, die jetzt die Ritzel oder die Kettenblätter auch wechseln muss. Die muss auch so ein bisschen flexibel in seitlicher Richtung sein, damit sie sich da bewegen kann. Aber das ist im Grunde nur ein Nebenaspekt. Die wichtigste Aufgabe der Kette ist, die Kraft nach hinten zu übertragen.
Und da wir ja auch am Anfang mal gesagt haben, wir sprechen hier von einer Schaltungskette, würdest du sagen, die Fähigkeit zur Schaltung, also zum Eingriff in ein anderes Ritzel. Ist das auch noch quasi eine Aufgabe so einer Kette oder wirst du sagen, diese seitliche Beweglichkeit ist eigentlich schon das?
Kommt drauf an, wofür die Kette gebraucht wird. Ja, wenn sie auf einer Kettenschaltung läuft, dann ist es wichtig, dass sie seitlich beweglich ist, weil sonst hakt es und springt es. Wenn die auf nur einem Gang läuft, zum Beispiel bei einer Nabenschaltung oder bei einem Einganggangfahrrad, dann ist diese seitliche Bewegung nicht wichtig und mitunter auch gar nicht gewünscht. Ja, so eine Kette läuft, ist stabiler und verschleißfester, wenn sie seitlich nicht beweglich ist.
Also wenn man es jetzt mal ein bisschen abstrakter sagt, die hat eigentlich eine sehr dienende Funktion. Die macht nichts, sondern die überträgt nur, oder?
Ja, so könnte man das beschreiben, ja.
Ich bin mir da nicht sicher. Also ich habe hier ein Skript geschrieben mit vielen Fragen. Also und wenn, würde ich sagen, ist es ein sehr dienender Diener. Also das ist eigentlich schon...
Ja, vielleicht können wir das ja am Ende nochmal zusammenfassen.
Es passiert natürlich einiges.
Es passiert einiges. Ja. Wenn wir uns das jetzt anschauen, was da passiert, würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal ganz kurz zu dem Punkt, an dem wir in der letzten Ausgabe aufgehört haben. Denn da haben wir Krafti ja fast bis in die Kette geschickt. Denn wir haben festgestellt, dass am Kettenblatt nicht alle Zähne, auf denen die Kette aufliegt, die gleiche Kraft übertragen. Kannst du zum Einstieg bitte nochmal kurz wiederholen, warum das so ist?
Ja, die Kette sollte idealerweise genau zwischen die Zähne passen. Dann wären alle Zähne im Eingriff oder zumindest alle Zähne, wo die Kette drauf liegt und die Kraft würde sich gleichmäßig übertragen. Das ist aber maximal im absoluten Neuzustand der Fall, dass die Kette genau auf die Zähne passt. Durch Verschleiß wird sie länger und dadurch passt sie nicht mehr hundertprozentig und das führt dann dazu, dass immer nur die ersten Zähne die meiste Last übertragen und das dann sukzessive nach hinten hin abnimmt und die Zähne, die zuletzt im Eingriff sind, eigentlich darüber die Kette nur noch abläuft. Da ist fast keine Last mehr drauf.
Auch auf die Gefahren, dass Gerolf mir jetzt den Kopf abreißt, weil ich nochmal eine Verständnisfrage habe. Aber ist das so der Grund, warum es auch manchmal nicht nur runde Kettenblätter gibt, sondern eben auch anders geformte, weil man dann denkt, man hat dann einen effektiveren Zugriff oder so?
Es hat mit den Zähnezahlen oder dem Verschleiß weniger was zu tun, sondern mit den Hebelverhältnissen. Also du sprichst auf so ovale Kettenblätter an. Ja. Die sind meistens hochoval, wenn die Kurbel im waagerechten Zustand ist. Und das soll im Grunde dazu führen, dass man eine etwas größere Übersetzung an dem Punkt hat, wo man die meiste Kraft in das Pedal einbringt. Und an den Totpunkten, über die haben wir in der letzten Sendung auch schon gesprochen, da eben eine entsprechend kleinere Übersetzung eingreift. Ob es was bringt, wird noch diskutiert. Da scheiden sich die Geister, aber es gibt einige Profis, die drauf setzen, ja.
Aber weniger als noch vor 5 Jahren.
Ja? Weniger als noch vor einigen Jahren, ja.
Ja. Ja. Christian, ich würde dir nie einen Kopf abbrechen. Ohne Kopf kein Podcast.
Das stimmt.
Das ist ganz einfach. Das machen wir hier nicht. Jetzt stellen wir uns mal vor, Krafti wird also an nicht allen Zähnen des Kettenblatts, auf denen die Kette aufliegt, sondern an den oberen Zähnen, da wo wirklich ein Kraftschluss, ist das ein Kraftschluss? Oh Gott, mir fallen hier wieder so, ja, okay, er nickt, zum Glück müssen wir das nicht klären. Krafti wird also in die Kette eingeleitet. Was passiert dann mit ihm?
Also aus Krafti wird zuerst mal wieder Druck, ja, zwischen Zahn und Rolle, dann zwischen Rolle und Bolzen, zwischen Bolzen und Lasche. Und in der Kette wird aus Krafti wieder eine Kraft, nämlich eine Zugkraft, ja, das aus dem Moment, das wir in der Kurbel hatten, in die Kette geht und geradlinig dann nach hinten geht.
Können wir diese beiden Größen spezifizieren, ohne dass wir einen Taschenrechner rausnehmen?
Ja, also wir hatten ja gesagt, dass wir mit ungefähr 20 Kilo vorne ins Pedal treten.
200 Newton.
Ja, genau. Wir haben dann die Hebelverhältnisse. Die Kurbel ist ein bisschen länger, als das Kettenblatt an Durchmesser hat. Also wird die Kraft ein bisschen größer. Ich schätze mal so 30, 35 Kilo Zugkraft haben wir da in der Kette. Für so eine schmale Kette klingt es viel, aber die halten bis zu einer Tonne aus.
Ja, das ist die
eine
Kraft.
Eine Tonne?
Ja, bis ein, also so ein Auto, so ein kleines, kann man dranhängen, ohne dass die Kette reißt.
Ja, das ist, also das, wir werden es ja noch mit Größen zu tun haben, Christian. Also du wirst verblüfft sein.
Ja, meine Ketten im Gehirn rattern auf jeden Fall.
Ja. Das ist jetzt die Zugkraft und du hast ja eben auch gesagt, Druck liegt natürlich auch vor. Ich habe da schon wieder die Vermutung, wenn ich mir so eine Kette vorstelle und so oder so ein Zahn an meinem Kettenblatt, ja, Zwölffachantrieb, das ist schon sehr schmal. Da ahne ich doch gleich, dass der Druck schon wieder ziemlich hoch ist.
Der Druck wird steigen, ja. Der Druck wird sehr hoch. Also vor allen Dingen in den sehr kleinen Kraftübertragungsflächen in der Kette. Am größten dürfte er sein zwischen Lasche und Bolzen. Die haben da zwar nochmal so einen Kragen, die Laschen, wo der Bolzen ein bisschen mehr Auflagefläche hat, aber dort wird die Fläche am kleinsten sein und der Druck entsprechend am größten.
Weil, damit man, wenn man das jetzt hört, man das vor Augen hat, also ja, der Bolzen ist das, was man, wenn man die Kette von der Seite anguckt.
Auf die Stirnseite guckt in dem Moment, ja.
Ja, also ich gucke von der Seite auf meinen Antrieb und der Bolzen ist dann quasi dieser kleine Punkt in der Mitte von den Laschen, da wo die Außen- und die Innenlasche übereinander liegen und dann dieser...
Ganz genau.
Dieser Stift und dann liegt ja der Druck, wenn ich mir das richtig vorstelle und sag mir bitte, wenn ich das falsch mache, liegt ja der Druck auch nicht auf der ganzen Oberfläche des Bolzens an, sondern wahrscheinlich eher an der einen Seite, von der die Kraft kommt.
Also er liegt einmal in der Mitte an, wo die Rolle drauf drückt, die nämlich die Kraft vom Zahn überträgt und in der Kette liegt er dann an den äußeren Enden des Bolzens, wird er übertragen in die Laschen und dann von Lasche weiter nach hinten.
Wird da der Bolzen etwa auch gebogen?
Ja. Na klar wird er gebogen, aber halt nicht so viel, dass es irreversibel ist. Also der biegt sich natürlich wieder zurück. Die Kette wird ein kleines Stückchen weit gelenkt. Und im Laufe der Zeit wird der Bolzen aber auch abgeschmirgelt. Das ist dann der Verschleiß der Kette. Ja, da wird sie immer ein bisschen länger, weil die Bolzen schlanker werden.
Und zum Verschleiß kommen wir noch. Physik ist bei mir eine Weile her, der Unterricht. Aber das heißt, wir haben dort eine elastische Verformung in den Bolzen.
Mhm. In den Laschen auch. Ja.
Und in den Laschen, also wird dort Arbeit verrichtet? Und gibt es dann sowas dann, weil wenn du sagst, das wird gebogen, dann ist das ein Biegemoment, oder?
In dem einzelnen Bolzen, ja. Ja, klar. Ja.
Das heißt, es muss auch materialmäßig so sein, dass es auch wieder zurück sich verformt.
Ja, stabil genug, damit es sich, damit man die nicht wie Kaugummi in die Länge zieht und die dann so bleibt. Ja.
Und das heißt aber, auch mal jetzt ganz doof zusammengefasst, von einem Kettenglied zum anderen wird dann diese Kraft übertragen.
Genau. Also wir haben zwei Trumms, sagt man. Also wir haben den oberen Teil der Kette, wo die Last übertragen wird.
Wie sagt man?
Lasttrumm.
Trumm, okay.
Ja, und es gibt einen Leertrumm. Das ist der, der unten läuft am Fahrrad, wo eben keine Last übertragen wird, sondern die Kette eigentlich nur zurückläuft. Mhm. Der läuft lastfrei, deswegen sagt man Leertrumm. Da passiert natürlich nicht so viel wie oben.
Und oben ist dann das Lasttrumm, oder was?
Richtig, ja. Okay. Ja, das wäre der Fachbegriff dafür.
Leertrumm und Lasttrumm. Mhm. Wie so ein Förderband eigentlich.
Ja, ist es ja auch im Grunde.
So, und jetzt wird dort, also, und wir sind noch nicht bei dem größeren Einfluss, aber wir sind noch bei dieser Biegung, weil du die eben erwähnt hast. Da wird ja dann auch, wenn sowas gebogen wird, wird ja auch Arbeit verrichtet, ne?
Ganz wenig. Ja, Arbeit wird die ganze Zeit verrichtet.
Ich frage jetzt mal ganz platt, das steht auch nicht im Skript, dass wir darauf kommen, auf diesen Biegemoment. Das habe ich gar nicht mit gerechnet, aber entsteht da Wärme?
Nee, Wärme entsteht da nicht. Also es wird verbogen und es biegt sich halt wieder zurück, wenn die Last weggeht. Ja.
Und deswegen entsteht keine Wärme,
weil es eine elastische Verformung ist, genau. Ja. Zur Wärme kommen wir aber sicher auch noch.
Entsteht etwa an anderen Stellen an der Kette Wärme?
Aber ja, absolut. Ja. Also wir haben es bei der Kette halt mit dem ersten wirklich verlustträchtigen Teil auf unserem Weg auf die Straße zu tun. Und auch wenn es da noch nicht viel ist, also so eine Kette spricht mal von einem Wirkungsgrad je nach Zustand zwischen 95 und bis zu 98%. Also es sind nur wenige Prozent, die hier verloren gehen. Aber die Reibung, vor allen Dingen die zwischen den Lachen entsteht und zwischen den Bolzen und Rollen entsteht, die führt zu Verlusten im Antriebsstrang und die werden in Wärme umgewandelt.
Das hast du ja beim letzten Mal hast du schon angedeutet, dass es hier möglicherweise Verluste geben wird, jetzt wenn wir über die Kette reden. Jetzt hast du schon gesagt, dass es so ist. Kannst du erklären, warum da diese Verluste entstehen? Also was ist die Reibung?
Ja, da reiben Teile aufeinander, weil sie, ich sage mal im Grunde, nur schlecht gelagert werden können. Also wenn wir ein reibungsarmes Lager haben wollen, verwenden wir meist Kugellager, wo sich die Teile nochmal auf Kugeln drehen.
Wie in der Pedalachse.
Wie in der Pedalachse
und im Tretlager.
Oder im Tretlager, ja. Genau. Damit die Reibung eben gar nicht erst entsteht, sondern die Teile aufeinander abrollen und nicht aufeinander reiben.
Wo wir auch gesagt haben, da entsteht sozusagen fast gar kein Verlust. Jetzt mal
richtig,
zugespitzt.
Genau. Ja. Mhm. Ja, und so eine Kette ist jetzt dafür halt viel zu klein und zu fitzelig. Da setzt man auf Gleitlager oder Gleitreibung. Das heißt, die Teile reiben direkt aufeinander, Metall auf Metall, sind aber gut geschmiert. Das heißt, gefettet und geölt. Das ist in dem Moment sehr wichtig. Trotzdem ist die Reibung sehr viel höher, als wenn wir ein Kugellager hätten. Und diese Reibung führt zu Wärme. Das wird nicht so viel, dass man es merkt. Also man wird sich nicht an der Kette verbrennen oder das irgendwie spüren. Aber Reibung führt zu Wärme und die wird in die Umgebung abgegeben und ist dann für uns weg.
Ich vermute, im Umkehrschluss oder andersrum betrachtet, ist das ein Teil des Geheimnisses ist von Kugellagern. Dort entsteht sowas wie Rollreibung, oder?
Genau, also ich würde es nicht als Geheimnis bezeichnen.
Für dich ist natürlich ein offenes Buch. Für dich ist das alles klar, für uns nicht.
Deswegen wurden Kugellager erfunden. Aber genau, dieses Rollen auf den Kugeln, das verringert die Reibung natürlich massiv.
Das heißt, in einer idealen Welt würde so eine Kette aus ganz vielen kleinen Kugellagern bestehen? Also wäre
ja,
jetzt rein hypothetisch.
Rein hypothetisch würde ich vielleicht sogar Walzenlager verwenden, die noch ein bisschen stabiler sind.
Und dann wäre weniger Verlust. Aber es ist praktisch kaum umzusetzen.
Praktisch nicht umzusetzen, ja.
Und jetzt stelle ich mir diese Grenzfläche vor und diesen Unterschied, ne, in einem Kugellager, dann rollt die Kugel, also die rollt auf etwas, auf so einem Konus oder auf irgendwas
auf einer
Lauffläche, genau.
Ja, ja.
Und hier, du hast gesagt, das ist wie ein Gleitlager und wie viele verschiedene Gleitlager, die Laschen zum Beispiel, die verschieben sich zueinander.
Genau, wir haben mehrere Stellen, wo es aneinander reibt. Zwischen Außenlasche und Innenlasche, wenn die Kette irgendwo umgelenkt wird, dann werden die Laschenflächen aneinander reiben. Wir haben zwischen den Rollen und den Bolzen, die Rollen sitzen ja locker auf den Bolzen und drehen sich auch mit. Auch da geschieht eine Reibung und wir haben natürlich noch eine Reibung zwischen den Laschenöffnungen und den Bolzen selbst.
Das bedeutet, wenn ich dich richtig verstehe, wir haben ja vorhin gesagt, wenn wir das Kettenschloss weglassen, haben wir vier verschiedene Bauteiltypen in so einer Kette, Außenlasche, Innenlasche, Bolzen, Rolle, dass an allen diesen Reibung auftritt.
Ja.
Okay,
ja.
So. Und jetzt komme ich zu einer der Zahlen, die ich beim letzten Mal im Kopf hatte, die ich so wahnsinnig finde. Ich habe nämlich, bevor wir jetzt hier uns im Studio getroffen haben, habe ich extra nochmal nachgezählt an meinem Rennrad.
Händisch?
Händisch, naja, ich habe mich und ich habe Hilfsmittel.
Okay.
Also ich habe dann, egal. Ich habe nicht alle Teile gezählt, aber ich habe die Außenlaschen gezählt. Es sind 108 Außenlaschen.
Mhm.
Damit sind es auch 108 Innenlaschen. Mhm. Damit sind es auch 108 Bolzen. Damit sind es auch 108 Röllchen. Das macht zusammen über 400 Teile. Genau gesagt, wenn wir das Kettenschloss mal rauslassen und das als ganz normales Kettenglied zählen, da sind das 432 Teile, die meine Rennradkette hat. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, tritt an jedem dieser 432 Teile Reibung auf.
In geringem Maße ja, und das summiert sich dann doch zu einer einstelligen Prozentzahl.
Aber es entsteht nicht so viel Wärme, dass ich damit irgendwas heizen könnte.
Nö, das kannst du nicht mal mit deinem Pedaltritt.
Ja. Ja, so, ich finde schon, aber diese über 400, und ich glaube, das können wir sagen, bei jedem Rad, also auch bei einer ganz kurzen Kette, haben wir insgesamt über 400 solcher Teile.
Ja,
so,
ja.
Über 400 Punkte, an denen Reibung entsteht. Jetzt habe ich mir meinen Antrieb da nochmal ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, pro Umlauf, also das macht alles eine Reise rum, läuft die Kette über vier Zahnräder. Kettenblatt, unteres Kettenleitröllchen, oberes Kettenleitröllchen, Ritzel. Das heißt, sie wird achtmal umgeleitet. Die läuft ins Kettenblatt rein, da wird sie also gebogen. Das müsste dann der Punkt sein, wo Reibung überall auftritt.
Mhm.
Dann wird sie unten am Kettenblatt, wird sie wieder zurückgebogen, wird sie gerade. Dann unteres Leitröllchen gebogen, zurückgebogen, oberes Kettenleitröllchen, andere Richtung gebogen, wieder zurückgebogen und dann dasselbe nochmal im Ritzel. So, 432 Teile hat meine Rennradkette. Pro Umdrehung wird achtmal an jedem Teil Reibung erzeugt. Dann komme ich.
Das geht jetzt nur ohne Kopfrechnen, geht das nicht mehr. Ja,
also, ja. Ich habe einen Taschenrechner genommen.
Ja,
ich komme auf 3456 Reibungspunkte bei einer Kettenumdrehung. Und ich habe ein 50er Kettenblatt. Die Kette hat 100 noch was, also 108 Teile. Das heißt, das sind zwei Umdrehungen und ein bisschen. Zwei Umdrehungen und ein bisschen und ich habe 3456 Reibungspunkte. Ich bin total geflasht von dieser Zahl, ehrlich gesagt. War dir das bewusst, Christian?
Nee, aber ich habe auch noch nicht nachgezählt, alleine wie viele Einzelteile da dran sind, 108 Innenlaschen oder so. Aber finde ich gut, dass du es mal für uns gemacht hast.
Ja. Jens, ist dir das bewusst?
Ich habe noch nie genau so genau nachgezählt wie du, muss ich sagen. Aber ja, bewusst war mir das schon, dass sich da viel bewegt und dass da viel geschmiert werden muss und dass es enorm aber wichtig ist.
Fast 3500 Reibungspunkte, das ist schon wirklich viel. Ja,
ja, bei zwei Umdrehungen, ne? man kann es auch anders sagen, eine Kurbelumdrehung. Und da sind wir jetzt schon konservativ gerechnet. Eine Kurbelumdrehung sind 1500 solche Reibungspunkte.
Deswegen ist eine gute Kettenschmierung auch so wichtig.
Genau. Das war mir dann sofort klar. Weil Krafti, wenn wir das jetzt mal auf unseren, ne, auf Krafti übertragen, das ist ja für Krafti, also, das ist ja eine Tortur.
Eine Tortur.
Oder? Also gut, der ist immer im oberen Kettentrum, im Lasttrum, wie ich heute gelernt habe, am Arbeiten vor allem. Aber das sind ja wahnsinnig viele Punkte. Also ich komme gar nicht hinterher mit diesen kleinen, was hast du gesagt? Es geht darum, wie groß das Tor ist oder die Tür durch die Kraft oder wie klein die ist.
Genau.
Das sind doch wahnsinnig viele kleine Türen.
Viele, viele kleine Türen. Und
es rüttelt ganz schön.
Genau, auch. Und jeder Einzelne muss gut geschmiert sein, damit es durchpasst. Ja, reibungslos.
Ja, und man kann eigentlich sagen, und das hast du ja eigentlich ganz gut beschrieben, da entsteht sozusagen Reibung und auch ein bisschen Wärme, an jeder Tür eckt Krafti so ein bisschen an.
Mhm.
So.
Ja, schönes Bild.
Mhm. Und schon kommt die nächste. Darf Krafti nicht so viele blaue Flecken bekommen oder muss hart im Nehmen sein? Ja.
Wir haben uns jetzt vorhin entschieden, dass wir hier natürlich nicht das sogenannte Rabbit Hole, Can of Worms, wie auch immer, die Büchse der Pandora öffnen und genauer über verschiedene Arten der Schmierung sprechen.
Aber.
Na, ich glaube, wir können zwei Sachen sagen, ne? Oder ich leite daraus ab, dass Schmierung sehr wichtig ist.
Mhm. Ja. Und an der richtigen Stelle. Vor allen Dingen, ja. Also das Öl außen auf der Kette, das hilft halt nicht viel. Deswegen kann man es auch wieder abwischen, wenn es sehr schmutzig ist. Das Öl muss halt in die Kette rein, also in zwischen Bolzen und Rolle und zwischen die Laschen. Und das erreicht man mit einem gut kriechenden Öl, das man ein bisschen einwirken lässt, damit es reinziehen kann. Und außen kann man die Kette im Grunde trocken wischen.
Und jetzt gibt es so Experten in den letzten Jahren vermehrt, aber eigentlich gab es sie auch schon früher, da hat man bloß nicht so viel mitbekommen. Die benutzen nämlich genau das nicht, das Öl, sondern die benutzen Wachs. Ich vermute, das hat was damit zu tun, mit diesem Zusammenhang, den wir jetzt hier beschrieben haben, ne? Dass diese ganz vielen Reibungspunkte da herrschen. Gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Öl und Wachs?
Mehrere, würde ich sagen. Also Wachs hat den Vorteil, dass ich die Konsistenz, also die Viskosität verändern kann. Ganz einfach mit Temperatur. Wenn ich es warm mache, wird es flüssiger. Und das wird dazu genutzt, um dieses Wachs eben an die richtigen Stellen ranzubringen. Also die Kette wird eingelegt und dann fließt es wirklich an die richtigen Stellen ran. Und wenn sie dann abkühlt, wird es trocken und hart und bleibt dort, wo es ist. Das ist der Vorteil bei Wachs. Der Nachteil ist, das nutzt sich dann doch schneller ab als Öl. Bei Wachs reibt sich das dann in kleine Partikelchen und die fallen raus. Und Öl hält deswegen ein bisschen länger vor. Aber das Wachs ist effizienter. Ja, und deswegen wird es vor allen Dingen bei Sporträdern und Rennrädern angewendet.
Hast du, ich meine, jetzt driften wir so ein bisschen ab, aber einen Tipp, wie man eine Kette am besten ölt, weil ich glaube, das ist ja immer noch der Standardfall.
Für das klassische Öl, ja. Ich mache es immer so, ich gebe auf jede Rolle einen Tropfen, weil dann fließt es an der Rolle lang dort rein und das ist eben dann auch da, wo der Bolzen ist und die Laschen sein müssen. Und dann lasse ich das Viertelstunde, halbe Stunde stehen. Dann hat es erstmal eine Ruhezeit, überall hinzukriechen. Und danach nehme ich einen trockenen Lappen und wische die Kette von außen wieder ab.
Das heißt, du drehst aber die Kette auch?
Ich drehe dann die Kette durch einen Lappen durch, genau. Ja. Und dann ist sie von außen sauber, zieht nicht so viel Dreck an und das Öl ist an den richtigen Stellen da, wo es hin muss.
Und welche Rollen, nur damit wir hier nicht mit den Begriffen durcheinander kommen, welche Rollen sind das? Sind das die vier, die Gerolf angesprochen hat?
Ja, du hast sie ja im zusammengebauten Zustand, kommst du ja an den Bolzen gar nicht ran, weil das außen die Rolle drüber und links und rechts die Laschen. Deswegen immer von oben auf die Rolle drauf und dann fließt und kriecht es dann schon da rein, sucht sich seinen Weg. Viel besser kriegt man es eigentlich gar nicht hin.
Okay, und das sind aber dann 108?
Das sind dann 108, wenn du eine vergleichbare Kettenlänge hast wie Gerolf.
Okay, da muss ich ehrlicherweise zugeben, also 108 Mal einen Tropfen gebe ich nicht auf meine Kette.
Können auch 112 oder 98 sein, je nachdem. Ja. Aber ja, da muss das Öl hin, an jede einzelne Verbindungsstelle.
Okay, schreibe ich mir auf. Ja.
Und das ist ja nicht nur beim Öl so, aber für meine nächste Frage würde ich mal Öl und Wachs noch zusammenfassen. Können wir nochmal eine richtig gut verstärkende Lupe bitte in die Hand nehmen und uns diesen einen von diesen vielen Türen durch die Kraft, die durch muss. Was ist die Funktion dieser Schmierstoffe dort? Ich habe eigentlich zwei Metallflächen, die aufeinander reiben.
Mhm.
So, und warum ist jetzt diese Schmierung so wichtig?
Ja, weil wenn Flächen aufeinander reiben, verursacht das Reibung. Und die wollen wir ja möglichst verhindern. Wir können sie nicht ganz verhindern, aber dieser Schmierstoff verringert die Reibung extrem. Dadurch geht es sehr viel leichter, dass die Flächen sich aufeinander bewegen. Besonders wichtig ist es im Lastdrum, weil dort dieser Schmierstofffilm auch noch zusammengedrückt wird durch den Druck, durch die Flächenpressung, die wir haben. Und ein guter Schmierstoff ist deswegen besonders druckstabil. Also der gibt unter diesem Druck nicht nach, sondern kann weiter schmieren. Ein schlechter Schmierstoff reißt unter dem Druck, dann haben wir doch wieder zwei Metallflächen aufeinander und die Reibung ist wieder hoch.
Um in diesem Bild zu bleiben, dass wir als Kraft die immer irgendwo anrempeln, es ist im Prinzip wie so eine Art, weiß ich nicht, die Tür ist gepolstert überall, es tut nicht ganz so weh.
Der Türrahmen, ja.
Ja.
Und
oben,
und
unten an der Seite
Vaseline
überall.
Eingeschmiert.
Ja, oder so,
ja, genau.
Und es flutscht besser durch.
Mhm. Ja.
Also das Gleiche wie, ja, sonst, ich überlege gerade, was das passende Bild ist. Mir fiel gerade eben nur Curling ein oder Eishockey. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen anders.
Das, ja. Ja.
Das ist immer jemand, aber da steht, glaube ich, auch so, da entsteht irgendwie ein Wasserfilm.
Da entsteht ein Wasserfilm, genau. Und ja. Dadurch verringert sich die Reibung. Ja.
Oder das Spiegelei in der Pfanne. Sofern man Eis oder irgendwas in der Pfanne, wo du auch Öl reinmachst.
Ja.
Da geht es ums Anbacken und nicht ums Rutschen. Ja, okay,
aber
schräge
Teflon
Bilder.
Wäre vielleicht ein schöner Vergleich.
Ja. Obwohl, ja. Da kommen wir zu den Ewigkeitschemikalien. Aber wir wollen nicht komplett abdriften. Eine Sache will ich doch an dieser Stelle noch, auch nicht als Büchse der Pandora, aber es gibt ja auch Riemenantriebe.
Mhm.
Die muss man nicht schmieren.
Die muss man nicht schmieren. Da ist aber auch das Thema Reibung eher untergeordnet. Also Riemenantriebe haben ohnehin eine sehr viel höhere Reibung als eine Kette, weil der Gummi auf den Zahnscheiben schon relativ viel Reibung verursacht. Und wir können mit einem Riemen nicht schalten. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine andere Art der Schaltung, meistens eine Nabenschaltung. Und auch die verursacht nochmal zusätzlich Reibung. Deswegen ist sie bei Rennrädern oder im Leistungssport keine Option.
Und ich will nochmal ganz zurück zu dem anderen, zu der anderen Büchse der Pandora, die ich aber auch nur kurz beschreiben will und nicht aufmachen. Diese Webseite Zero Friction Cycling habe ich schon erwähnt. Ich kann die einfach mal nur empfehlen, wer sich so ein bisschen dafür interessiert, was so abläuft in so einem, also in so einer Fahrradkette, guckt euch das an. Und falls ihr jemanden kennt, der sich eingehender und kleinteiliger mit sowas auseinandersetzt, noch irgendwo, dann gib mir bitte Bescheid, schreib mir eine Mail, antritt@detektor.fm. Weil ich hab's
und
noch nicht
der die Fachbegriffe auch auf Englisch lernen will, das finde ich auch interessant.
Ja, genau. Ja. Mhm. So, und der, also er macht ganz viele Untersuchungen zu verschiedenen Schmierstoffen und er propagiert sehr stark Wachs und zwar basierend auf seinen Untersuchungen. So, ich würde dem auch
trauen.
Trauen, ja, es ist sogar so, ne, also hier 108 Mal, ich mache das nicht mit Öl, aber ich wachse meine Kette tatsächlich so, dass ich 108 Mal diese Glieder, so, weil, und das ist noch so eine Zahl, die muss ich hier einfach noch reinbringen. Er hat wahnsinnig viele Zahlen, Untersuchungen auf seiner Seite, also so ein bisschen, also wirklich so ein Dschungel, kann sich ein bisschen verlaufen, aber er sagt, ich übersetze das jetzt frei, warum ist diese Kettenpflege und das, was in der Kette passiert, das zu verstehen, so wichtig? Er sagt, die Kette ist das am härtesten arbeitende mechanische Teil am Fahrrad by orders of magnitude. Also frei übersetzt, jetzt stolpert mein freier Übersetzer, also im Vielfaches, ja, in einem Vielfachen. Und er sagt, sehr konservativ geschätzt wird deine Kette ungefähr 1 Million Bewegungen aneinander, diese Reibungspunkte pro Stunde produzieren. Und er sagt auch, bei vielen Radfahrern sind sogar 1,5 bis 2 Millionen dieser Bewegungspunkte.
Wären bei mir dann wahrscheinlich so 3 Millionen ungefähr, denke ich.
Ja, ich glaube, es hat vor allem was mit Frequenz zu tun. Wenn du mit hochfrequent trittst, dann läuft deine Kette schneller durch und so. Aber das nur nochmal. Also eine Stunde fahren, über 1 Million Bewegungen in einer Kette, ist schon völliger Wahnsinn. Und er sagt, wenn ich ihn richtig verstehe, und da will ich einmal nur deine Fachmeinung dazu, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Er sagt, der große Unterschied zwischen Wachs und Öl ist, dass Öl Dreck ja anzieht, ne, und damit auch Dreck mit reinträgt.
Mhm. Ja.
Und Wachs tut es nicht.
Ja.
Die Bewegung von Teilen, also in einem geölten Antrieb ist eher, es kommt Dreck mit rein und bei Wachs ist es eher so, und deswegen muss man auch öfter nachwachsen, dass das Wachs eher nach draußen gepresst wird.
Genau, genau. Das ist Fluch und Segen, sage ich mal. Dadurch, dass das Wachs trocken ist, zieht es den Dreck nicht an und kann es dann eben auch in die Kette nicht reintragen. Aber diese Trockenheit führt eben auch dazu, dass der Schmierfilm schneller verloren geht und nicht so gut haftet, wie das bei Öl der Fall ist.
Das heißt, Gerolf muss häufiger an seine 108 Dinger ran als du, der ölt?
Unter den gleichen Bedingungen, ja.
Mhm. Ja, das würde ich auch bestätigen. Das ist, glaube ich, so. Also ich bin da noch relativ irgendwie am Anfang, ein paar Monate, die ich das mache. Aber hier geht es ja eigentlich auch um Krafti. Und ehrlich gesagt, jetzt nachdem wir gesprochen haben, also natürlich sind diese Millionen, das ist jetzt in einer ganzen Stunde und so, aber es ist trotzdem eine wahnsinnig hohe Zahl. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass die Verluste nur im Bereich von 1-5% sind. Du hast gesagt, Wirkungsgrad 95-99% oder so, ne?
Genau, genau. Ja, da stecken ja auch hunderte Jahre Forschung dahinter, dass die Kette so geschmeidig läuft, wie sie es heute tun. Das sind schon technische Kunstwerke auch. Also das, wenn man das sieht, wie die gefertigt werden, da wird nicht einfach nur eine Lasche ausgestanzt, die aussieht wie eine 8, sondern die ist dreidimensional, die hat irgendwie Steighilfen für eine Schaltung, da werden Kragen gebogen und Phasen gemacht und so, damit die möglichst reibungsarm laufen.
Jetzt haben wir ja vorhin so ein bisschen das, ich sag mal, ja, Schreckensbild skizziert, dass es ständig rumpelt durch jede kleine Tür, durch die Kraft, die durch muss. Aber am Ende, um es auch mal so ein bisschen rauszuzoomen, gibt es doch nur hier und da ein paar blaue Flecken.
Ja, wenn überhaupt. Also Kraft, die hat es über die vielen Umdrehungen auch gut gelernt.
Hier mal eine Hautabschürfung, aber nichts wirklich Relevantes.
Ja. Also Kraft, die verliert sozusagen ein bisschen Schwung. Ein paar Prozent seines ursprünglichen Schwungs, mit dem es enthusiastisch in den Antrieb reingegangen ist, geht an diesen vielen Türrahmen verloren. Wir haben am Ende der vergangenen Ausgabe über ein paar physikalische Größen gesprochen, Drehmoment, Leistung, Arbeit und sowas. Wenn ich an die Kette denke, mir vorstelle, wie Christians Kette angespannt ist, wenn er zum Ortsschildsprint in Holzhausen ansetzt.
Steht da überhaupt noch ein Ortsschild? Naja, das ist eine andere Frage.
Ja, steht. Steht. Was könnte er damit meinen? Nee, du hast, also ja, Holzhause geht auch woanders. In Wiederitzsch steht auch eins. Jedenfalls fällt mir da ein, wie diese Kette gespannt ist. Ne, er knallt rein, größte Übersetzung, Sprint, hat einen harten Gegner, Gregor Schenks mit am Start. So, gibt es eine eigene physikalische Größe für diese Spannung der Kette oder ist das was, was wir schon besprochen haben?
Du stellst Fragen. Also ja,
tut mir leid.
Es gibt da eine eigene physikalische Größe. Und mir fällt dabei ein, dass darüber sogar schon mal ein Leistungsmessgerät auf dem Markt war, das die Kettenspannung gemessen hat und darüber die Leistung des Fahrers errechnet, geschätzt hat, wie auch immer man das nennen möchte, von der Firma Polar. Also ja, man kann da Unterschiede ausmachen und man kann das messen. Ich weiß noch, dass das sehr ungenau war und es deswegen auch wieder vom Markt verschwunden ist, weil es bessere Lösungen gab. Aber tatsächlich kann man da einen Unterschied ausmachen zwischen Lastrum und Leertrum, wie sehr die sich seitlich bewegen. Ja.
Und in was misst man Spannung? Also ist Spannung überhaupt der richtige physikalische Begriff dafür?
Ja, wahrscheinlich nicht. Was wir auf der Kette haben, ist natürlich ein Zug, immer eine Zugkraft, ja, die auch begrenzt wird, mechanisch durch die Kettenblätter und Ritze. Die führt zu einem anderen Bewegungsmuster der Kette und das hat dieses Leistungsmessgerät mal gemessen. Aber klar ist da Spannung drauf, oben mehr als unten. Unten auch ein bisschen durchs Schaltwerk, aber oben definitiv um Potenzen mehr.
Ja, und ich weiß, es fällt mir gerade ein, das ist jetzt auch ungeplant, das anzusprechen, aber Christian erwähnte vorhin den Riemen und ich weiß, dass von der großen Riemenfirma gibt es eine App, weil beim Riemen ist die Spannung wichtig.
Mhm.
Und ja. Es gibt eine App, mit der du deine Riemenspannung einstellen kannst und dann hältst du dein Smartphone an den Riemen und lässt den so, also das geht über Ton. Es geht über den Ton, den der Riemen quasi macht, wenn du den so antippst.
Ja, aber im lastfreien Zustand.
Im Last, ja. Ansonsten tut's weh.
Ja.
Genau. Aber das ist dann auch Spannung letzten Endes.
Ja, genau. Das ist so die Vorspannung, könnte man sagen. Ja, Grundspannung.
Mhm. Vorspannung, Grundspannung, Nachspannung. Christian, was ist dein? Das ist da. Du
meinst, was mein
Fazit
ist?
Hast du ein Fazit?
Bei mir bleibt tatsächlich dieses Bild der kleinen Tür und dem Rempeln so ein bisschen hängen. Und dass es so wahnsinnig viele Türen sind. Also das ist wirklich so eine Zahl, die ich mir gar nicht gemerkt habe. Aber ich gucke nochmal auf den Spickzettel. Fast 3500 Mal hast du ja gesagt, alleine bei ganz wenigen Umdrehungen. Das ist schon irgendwie krass. Also ich stelle mir vor, dass halt so 3500 kleine Türen da so sind. Und die sind alle mit so ein bisschen Polster und Vaseline eingeschmiert. Und da rammelt Krafti aber so ordentlich durch.
Ja, ja. Also einen Unterschied muss man da noch machen. Krafti rammelt nicht durch alle über 3000 Punkte, sondern nur oben den Kettenstrang entlang. Die Reibung entsteht aber überall, auch im lastfreien unteren.
Gut, Rund. Das stimmt, ja.
Deswegen gibt's ja dann auch noch Kettenleitröllchen mit einem großen Durchmesser, mit super, hyper Keramiklagern und allem Möglichen, weil das nochmal so und so viel Watt einspart.
Weil Krafti sie alle mitversorgen muss.
Genau, ja. Machen wir mal eine Sonderserie drüber. Ich kann sagen, mein Respekt vor Krafti ist natürlich wieder mal gestiegen. Also ich bin immer faszinierter von diesem Wesen. Mir fällt unser Gespräch mit Kai Katzig ein, der in Portugal in der Kettenproduktion war und der gesagt hat, alle, die dort in der Kettenproduktion drin gewesen sind, Händler und Händlerinnen sagen, wir werden nie wieder eine Kette so verkaufen wie vorher, weil wir schon vor der Produktion so viel Respekt haben. Und ich habe Respekt vor den Leuten, die sich damit beschäftigen und die machen, dass man bei so beanspruchten Bauteilen dann trotzdem nur so wenig Verluste hat.
Mhm. Weil es auch so wenig sichtbar ist.
Ja, das ist doch krass, oder? Und es gibt vielleicht auch kein besseres Tuningmittel als mal ordentlich den Antrieb schmieren.
Kommt auf die Basis an, aber ja.
Also ich habe hier was gelernt. Ich finde das eine faszinierende Reise mit Krafti und mit Reiseleiter Jens Klötzer und natürlich mit Christian Bock.
Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir hinten angekommen am Hinterrad?
Am Hinterrad schon, aber noch nicht auf der Straße.
Ja, und wir sind auch noch nicht, also wir sind kurz vorm Ritzel oder, also was da am Ritzel passiert und dann beim nächsten Mal, Christian, dann kommt noch so eine Geräuschquelle, jedenfalls manchmal ins Spiel und so. Das machen wir beim nächsten Mal, weil wir haben jetzt hier schon eine ganze Weile gesprochen. Und ich weiß von Menschen, die mir Feedback gegeben haben zu dieser kleinen Serie. Erstens so, ja, ist ziemlich cool und das wird wirklich toll erklärt und der Jens erklärt es gut, wird gesagt. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ich muss dann öfter mal Pause drücken und zurück ein Stück, weil ich muss da drüber nachdenken. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, oder?
Ja. Geht mir tatsächlich auch ein bisschen genauso, weil es ja teilweise so komplex und kleinteilig ist, aber eben auch so spannend. Also ich bin auch großer Fan von Krafti, ja.
Das ist schön, ich auch. Und ich bin Fan von Jens Klötzer. So viel. So weit reicht meine Unabhängigkeit nicht. Nein, vielen Dank für diese Erklärung. Ich habe wieder viel gelernt von dir.
Ich danke euch. Ich bin auch großer Fan von euch.
Wir machen einfach weiter. Vielen Dank, gute Fahrt.
Danke auch.
Gute Reise, Krafti.
So, jetzt kann ich ja nochmal ganz deutlich sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich muss jetzt definitiv nach dieser Aufnahme hier mal meine Kette ölen. Weil ich habe immer, sonst gibt es ja den alten Spruch von Papa, viel hilft viel, der offensichtlich hier in diesem Fall auch richtig ist. Aber ich habe immer gehört, nicht zu viel Öl an die Kette machen und irgendwann nur so 3 bis 5 Tropfen und dann irgendwie wieder schön sauber wischen und so. Offensichtlich habe ich es immer falsch gemacht. Ich muss mehr Öl an meine Kette machen. Habe ich jetzt gelernt.
Ja, das kann gut sein, ja. Ja. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch das, was Jens meinte, ne? Das Abwischen.
Ja, so, ja. Das also habe ich gemacht.
Viel Öl rein.
Das Wenige habe ich auch noch abgewischt wahrscheinlich.
Ja, 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 aber dann das Außen abwischen, damit eben das Öl nicht den ganzen Dreck reintragen kann. Weil das ist ja dann das Spannende, dass eigentlich der Dreck da drin für einen Großteil dieses Verschleißes sorgt.
Ja.
Was ja dann diesen Unterschied auch zu diesem Wachsen macht. Und dieses Wachsen, das kommt immer mehr auch hier in irgendwelchen Seitenbemerkungen in diesen Podcast rein. Da müssen wir auch nochmal gesondert drüber sprechen. Aber
ja, weil du auch damit angefangen hast. Also jedenfalls in unserer Konstellation.
Ach so.
Ja. Ich bin ja nicht so ein, bin ja nicht so ein Early Adopter. Ich warte ja erstmal ab, bis es alle machen.
Early bin ich nicht mehr. Early bin ich nicht mehr. Und es gibt.
Late, von mir aus Late Adopter.
Ja, und es gibt, das habe ich jetzt auch so rausgefunden, überhaupt kein großes Geheimnis, aber Leute, die mir erzählen, ja, da habe ich früher in 80er Jahren mit Radsport angefangen, da haben wir das schon so gemacht im Verein. So, aha, okay. Ja, da haben wir unsere Ketten ausgekocht und so. Das ist früher völlig an mir vorbeigegangen.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Und ja, es ist schon ein immer größeres Thema. Aber das machen wir in einem anderen Beitrag. Ich bin immer noch wirklich, wirklich fasziniert von dieser Zahl, dieser Bewegung und dieser letzten Endes nicht ne, mit einem Kugel- oder Nadellager gelagerten Verbindung. Und da ist mir das sowas von klar, wie gut das geschmiert sein muss. Und dass bei so vielen Bewegungen am Ende so wenig Verluste rauskommen. Das ist schon wirklich krass.
Das ist schon ein bisschen irre. Da gebe ich dir recht. Ja. Also das hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, ja, und so ein Zusammen von High- und Low-Tech. Ich meine, so eine moderne Schaltung und überhaupt so eine Kette, was die alles mitmacht und wie präzise die funktionieren muss.
Also Low-Tech im besten Sinne, meinst du?
Ja, irgendwie so eine einfache Lösung. Ich meine, man kann es ja noch weitermachen. Es ist ja eigentlich auch, könnte man ja sagen, mit einigem Recht, es ist doch irgendwie anachronistisch, dass so ein Getriebe bei einem Fahrzeug völlig offen liegt.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob dir noch ein anderes einfällt. Also eins fällt mir noch ein, wo das so partiell so ist.
Und zwar?
Das ist die Dampflok. Weißt du?
Da kommt wieder der Schienenfahrzeug.
Naja, nun mal egal. Aber die Dampflok ist halt auch nur noch hier da in der Parkeisenbahn am Start. Ja, und, ja. Und wenn irgendwelche Jubiläen sind oder so. Aber,
weißt du, dass ich noch nie Parkeisenbahn gefahren bin?
Wirklich?
Ja, ohne Mist. Ich habe es schon oft gesehen, aber ich bin noch nie mitgefahren. Ich glaube, das werde ich dieses Jahr mal machen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber da kann ich nochmal gucken, wie der Antrieb draußen aussieht.
Ja, aber das gibt's sonst nicht, ne?
Nee, gibt's nicht.
Da kommen High- und Low-Tech irgendwie zusammen.
Ja.
Und es gibt ja immer wieder Versuche, das irgendwie nach innen zu bringen.
Stimmt, auch bei Mopeds oder so ist es auch alles nicht offen. Aber klar, es wäre wahrscheinlich auch zu gefährlich.
Das stimmt. Ah, nee, beim Motorrad gibt's, da gibt's auch eine Kette.
Ja, genau.
Da gibt's eine Kette. Ja. Aber zumindest das Getriebe, so wie das bei der Kettenschaltung ist zumindest.
Ja, ja, ja.
Und mein Wissensstand zu Nabenschaltung und Getriebe, so, ne? Klammer auf. Da gibt es auch Feedback von Hörern, die sagen, sprecht mal endlich darüber. Das werden wir auch machen. Ja, aber mein Wissensstand aktuell.
Über Nabenschaltung.
Ja, und nicht nur Nabenschaltung, sondern auch andere Getriebe, weil da tut sich auch einiges. Aber ich sage zum dritten Mal, mein Wissensstand ist aktuell, dass der Wirkungsgrad einer Kettenschaltung immer noch unerreicht ist. Und das ist ja eigentlich dieses, ne, also eigentlich hat das so ein, Low und Hightech irgendwie zusammen. Es ist faszinierend. Und dann ist das auch noch an einem Fahrzeug, was ein Vielfaches seines Eigengewichtes durch die Welt bewegt. Also, da fällt mir.
Wie sagt man so schön abgedroschen?
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt.
Oder der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.
Ach so.
Ja.
Ja.
Also beides ist wahrscheinlich richtig. Ja, es ist, faszinierend.
Ja, oder was habe ich die Tage gelernt? Kommt bis zum nächsten Mal nicht wieder vor.
Ah, okay.
Das ist auch noch so eine schöne Floskel.
Nee, es ist wirklich sehr, 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 sehr faszinierend. Ich habe wieder was gelernt, das kann ich sagen. Also Krafti und ich glaube, da ziehe ich noch was raus. Also an Erkenntnissen. Und wir machen es vielleicht so ein bisschen halb wissenschaftlich. Alles, was du gerade gesagt hast und ich gesagt habe, gilt Anfang Mai 2024. Bis das Gegenteil bewiesen ist.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch E-Mails bekommen, wo Leute uns vielleicht nochmal in der einen oder anderen Frage korrigieren. Was?
Ich glaube, mehr als halbwissenschaftlich schaffen wir auch nicht.
Nee.
Das ist schon für unsere Verhältnisse.
Das wäre ja auch ein bisschen vermessen für uns, genau.
Ja. Ja.
Aber ja, also ich kann dir da nur recht geben. Wieder was gelernt von Jens Klötzer und vor allen Dingen auch vom kleinen, sympathischen Krafti mit nur wenigen blauen Flecken.
Ja. Und am Ende geht es ja dann auch neben der Theorie immer auch um die Praxis. Ne? Und auch dafür gibt es in diesem Podcast
eine Expertin.
Eine Expertin, eine Adresse, eine Serie. Sie kommt hier.
Mein Fahrrad ist krank.
Einmal im Monat sprechen wir in diesem kleinen, aber feinen Fahrrad-Podcast in Mein Fahrrad ist krank mit Christiane Lang aus dem Bike Department Ost in Leipzig. Sie ist dort Werkstattmeisterin und hat ganz praktische Erfahrungen mit den kleinen und großen Problemfällen, die so am Werkstatttresen eines Fahrradgeschäfts ankommen. Und wir mussten diese Aufnahme ein bisschen verschieben. Christiane ist krank gewesen. Als erstes interessiert uns natürlich Christiane. Hallo, wie geht's dir?
Na, ich bin wieder auf den Beinen.
Genau, wir können nämlich auch verraten, ich bin wieder, wie bei unserer letzten Aufnahme, meine ich, ins Bike Department Ost gefahren. Wir haben uns hier ein kleines Studio zwischen Radkartons eingerichtet und nehmen das auf aus Termingründen. Unseres dritten Gesprächspartners Christian Bollert machen wir das wieder zu zweit. Ich denke, wir werden das aber ganz gut hinbekommen. Und wenn du wieder hier bist, dann bist du auch gesund. Das freut uns sehr. Und wir können unsere nächste Krankheit eines Fahrrades besprechen und vielleicht auch zu ihrer Lösung und Genesung beitragen. In dieser Ausgabe sind das Vibrationen am Kinderrad. Wir haben nämlich eine Mail bekommen und diese Mail, das muss ich gleich noch gestehen, kommt von Julien oder Julien. Und ich habe den Fehler begangen, dass ich nicht rechtzeitig genug nachgefragt habe, wie der Name ausgesprochen wird. Meine Mail, die ich noch abgesetzt habe heute, die ist zu kurzfristig rausgegangen. Man möge das bitte entschuldigen. Mir ist es vorher nicht aufgefallen, dass ich da nachfragen muss. Also Julien oder Julien oder anders ausgesprochen, wir kümmern uns um das Problem.
Ja, genau. Julien hört sich ja fast noch schöner an, oder? Als
Also ich finde das...
Beides gut.
Ja, genau.
Aber auf was einigen wir uns jetzt?
Ach so, ich würde sagen, wir werden ja hauptsächlich über das Fahrrad sprechen und nicht über die Person, die uns die Mail geschrieben hat.
Stimmt.
Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach so weiter. Ich muss mit diesem hier mit dokumentierten Fauxpas meinerseits leben, aber ich hoffe, das ist für alle verkraftbar. Die Mail lautet wie folgt. Mein Sohn, bald 5, fährt viel mit seinem 16 Zoll Q-Bike-Rad durch die Gegend. Seit einiger Zeit vibriert das Vorderrad mächtig beim Bremsen. Es handelt sich um eine Tektro-Felgenbremse. Ich habe schon probiert, alle Schrauben nachzuziehen und die Felge mit Bremsenreiniger zu reinigen. Leider beides ohne Erfolg. Die Ausrichtung der Bremsbacken passt auch. Wenn ich das Schutzblech, in Klammern ansteckbar, wegmache, tritt das Problem nicht mehr so stark hörbar auf. Eine Vibration ist aber noch da. Als wir das Rad gekauft haben, hatten wir das Problem aber auch mit Schutzblech nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Viele Grüße, Julien oder Julien. Und ich vermute, dass wir eine Idee haben. Wir hatten hier schon verschiedenste Geräusche in Behandlung. An Vibrationen kann ich mich allerdings gerade nicht erinnern. Grundsätzlich erstmal, Christiane, sind Vibrationen ein ähnlich großes Thema wie Knacken und Quietschen?
Na, nee, nicht ganz so groß, würde ich sagen. Also es ist natürlich, Vibration zum Beispiel bei einer Scheibenbremse führt ja dann häufig dazu, dass es wirklich quietscht. Nicht nur bei einer Scheibenbremse, auch bei einer Felgenbremse führt dazu, dass die Bremse quietscht. Insofern haben wir es häufig mit Vibration zu tun, allerdings nicht mit der, sagen wir mal, Kundenvorabdiagnose Vibration. Und eher weniger, dass jemand kommt und sagt, hier vibriert was ganz komisch. Genau.
Aber wenn ich dich richtig verstehe, tritt es öfter mal gemeinsam auf. Was knackt oder quietscht, kann auch vibrieren.
Was quietscht, ist etwas, wo man nach einer Vibration suchen muss, um die wegzubekommen.
Genau. Ah, das heißt, wir sind sogar schon einen Schritt weiter hier.
Nicht immer, aber häufig.
Ja, okay. Wir haben es hier mit Felgenbremsen an einem Kinderrad zu tun. Grundsätzlich erstmal zu der Bremse. Kennst du vibrierende Felgenbremsen? Sagt dir das was?
Klar, also eine Felgenbremse kann zum Beispiel vibrieren, wenn die Bremsbeläge über eine Delle in der Felge dauernd wieder drüber müssen und über so einen Berg sozusagen schlittern und den spürt man dann eben als Vibration. Das kann natürlich sein. Es kann aber auch einfach sein, dass irgendein Lager nicht richtig eingestellt ist und das so zu einem Ruckeln führt, was man dann eben als Vibration am Lenker, wenn man greift, spürt.
Ja, und ich habe jetzt hier den Eindruck, dass diese Vibration über dieses Spüren einfach am Lenker hinausgeht, weil es klingt mir so, als würden die Eltern das auch mitbekommen. Sonst würde ja nur der Sohn das quasi merken, dass das am Bremshebel ein bisschen vibriert. Hier scheint es mir zumindest so aus der Mail, dass gerade mit dem Schutzblech noch, dass das irgendwie Vibrationen sind, die sind wirklich merkbar, sichtbar, hörbar, irgendwie sowas vielleicht.
Das Schutzblech klappert, ne, glaube ich, dabei irgendwie.
Das verstärkt das auf jeden Fall.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ansonsten finde ich das auf jeden Fall sehr gut. Also ich erlebe das relativ häufig, dass Kinder in dem Alter einfach mit dem irgendwie klarkommen, was sie da eben als Fahrrad bekommen und überhaupt nicht, noch nicht gut erklären können, was auch überhaupt noch nicht gut erkennen können, dass da was nicht richtig funktioniert und das dann entsprechend auch nicht, wenn sie es dann überhaupt erkennen, auch nicht so super gut erklären können. Einfach weil den Kleinen natürlich noch die Erfahrung fehlt und vor allem auch ein Vergleichsfahrrad, was das Problem vielleicht nicht hat. Und insofern, wenn der Kleine das, also als was könnte der das beschrieben haben, ja nicht als vibrieren, aber also wenn der Kleine das vorgefunden hat, wenn der Kleine das diagnostiziert hat, das Problem, dann Chapeau.
Ja, und auch cool, dass die Eltern sich, dass sie das wahrnehmen, ne, und sich dann darum kümmern, ja, weil das muss ich jetzt mal sagen, ich sehe teilweise Kinderräder in einem Zustand und auch in einer Einstellung oder einer Größe, die passt nicht zum, sage ich mal, die passt nicht zum Kind und auch nicht zu der Idee, dass die Sache mit dem Radfahren irgendwie Spaß machen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also
wenn die Knie bis zum Ohren gehen.
Auf jeden Fall. Aber es ist so, dass ja auch nicht böse gemeint ist von den Eltern. Die wissen es einfach ja auch nicht besser oder können das auch nicht einschätzen, warum das Kind jetzt nicht hinterherkommt. Es ist irgendwie wie zwei Welten, die da irgendwie miteinander versuchen, Fahrrad zu fahren. Das ist echt schwierig.
Ja, also davon gehe ich aus. Ich wollte das auch niemandem unterstellen, dass das Kind absichtlich durch eine schlechte Einstellung des Kinderrades gequält wird, auf irgendeine Art und Weise. Und dies mit der schlechten Einstellung ist ja auch jetzt nicht nur auf Kinderräder beschränkt. Aber lass uns mal zurückgehen zu der Vibration beim Bremsen. Du hast schon gesagt, eine Art Unregelmäßigkeit auf der Felge, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, das kann sein, würde ich in dem Fall jetzt hier allerdings nicht schätzen, weil dann das Schutzblech, das ist ja so ein Steckschutzblech, habe ich richtig in Erinnerung, weil das dann eigentlich nicht extra mitklappern würde. Hätten wir eine Delle in der Felge, dann hätte ich dieses Stottern der Bremse, so würde ich das dann bezeichnen, einmal pro Umdrehung bei einer Delle. Bei zwei Dellen zweimal pro Umdrehung und so weiter. Und das ist was, wenn das auftritt, eher dazu führt, dass die Kunden kommen und sagen, da schleift was. So. Und nicht, da gibt's eine Vibration. Das ist ja eine Vibration, ist für mich eher, also kein Stottern einmal pro Radumdrehung, ja, oder zweimal, sondern eher was in der Frequenz viel doller ist. Hätte ich gesagt.
Das heißt, wir müssten uns dann mal um das andere Bauteil kümmern, was da involviert ist. Also nicht die Felge, sondern dann den Bremsbelag. Mir fiel nur noch kurz ein, bevor wir die Felge verlassen, wenn es ein unverschleißter Felgenstoß ist, ein gesteckter Felgenstoß, der eventuell...
Klar, das ist eine gute Idee, habe ich jetzt gar nicht vor Augen gehabt, klar. Hätte ich dann allerdings auch wieder dieses einmal pro Umdrehung. Ne?
Okay, aber gehen wir mal davon aus, vielleicht hört jemand anders zu, das so ist. Ne? Also jede Felge ist ja aus so einem Strangpresprofil, heißt es, glaube ich, ne? Ist die zusammen?
Ja. Gefügt, ja.
Gefügt, das ist erst gerade und lang und dann wird die in dem entsprechenden, gebogen und gefügt und die teuren sind verschweißt, also jedenfalls die aus Metall und die einfacheren sind einfach nur gesteckt.
Die meisten sind einfach gesteckt, genau.
Ja, und dann habe ich dort so eine
Die besseren
Fuge.
Sind also überschliffen, überdreht, also abgedreht, sodass ich wirklich wieder eine Ebene habe, zwei Ebenen, eine rechts, eine links eben. Und die einfacheren bleiben gesteckt, wie sie gesteckt sind. Ne? Und die haben da tatsächlich so einen spürbaren Felgenstoß, so nennt man diese Fügestelle.
Ja, und was mache ich, wenn ich sowas habe?
Und das stört beim Bremsen. Dann kann man dieses Überdrehen selber machen. Man kann mit einem Schmirgelpapier und einer glatten Auflagefläche des Schmirgelpapiers, also einem Schleifklotz, die Felge an der Stelle eben schmirgeln.
So, dass noch was da ist davon.
Eben schmirgeln, nicht durchschmirgeln.
Ach so, eben schmirgeln. Ach so, ja, okay.
Eben schmirgeln.
Ja.
Also in den Felgenstoß eben schmirgeln. Genau.
Du machst ja eben einen Felgenstoß.
Eben.
Einebnung, genau.
Ja, genau.
Sehr gut. Also das könnte man mal kontrollieren, ob es das ist und dann eventuell das auch selbst beheben. Wenn es nicht an der Felge liegt, dann müsste es ja am Bremsbelag liegen.
Warte mal.
Entschuldigung,
warum das nicht an der Felge in diesem Fall an der Felge liegen kann, liegt ja daran, dass es sich entwickelt hat. Ne? Es war ja neu nicht da und so ein Felgenstoß ist neu auch da. Also der ist sogar neu noch viel doller da als gebraucht. Weil auch der Felgenstoß nutzt sich ja zurück, sagen wir mal ab, vielleicht nie ganz, aber mit dem Bremsen an
der wird eingeebnet.
Der wird eingebremst, ja. Weggebremst. Stimmt, nicht weggebremst, aber der nutzt sich zumindest ab. Es wird eher weniger als stärker.
Ja, okay. Also ist das relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ja, dann würde ich sagen, dann könnte es doch aber am Bremsbelag liegen, wenn es an der Felge nicht liegt.
Na, am Bremsbelag nur dann, wenn der wirklich sehr ungünstig eingestellt ist, ist aber auch nicht was, was sich entwickelt, gerade bei einem Kinderrad. Es wird nicht so viele 100 Kilometer gefahren. Das heißt, da gab es wahrscheinlich auch keinen Bremsbelagswechsel seit Neukauf und dann auch keine Entwicklung hin zum schlecht eingestellten Bremsbelag. Also so ein schlecht eingestellter Bremsbelag ist meistens schlecht eingestellt, nachdem er gewechselt worden ist.
Für die Leute, die das nicht vor Augen haben, was ist ein schlecht eingestellter Bremsbelag oder alternativ, wie ist er gut eingestellt?
Bremsbelag ist gut eingestellt, wenn er, sobald er bremst, also Kontakt mit der Felge hat, wirklich absolut plan aufliegt auf der Felge. Also weder oberhalb der Felge noch unterhalb der Felge noch links oder rechts irgendwie verdreht und auch nicht im Winkel irgendwie angekippt oder sowas, sondern vollflächig aufliegt. Und jetzt muss man bedenken, dass die Felge ja weiter vorwärts möchte. Also die Felge zieht, sobald sie den ersten Berührungspunkt mit dem Bremsbelag hat, den Bremsbelag, also dieses Gummi, ja, weiter nach vorne. Und deswegen ist es gescheiter, das eben mitzubedenken und den Bremsbelag so zu montieren, dass er im vorderen Bereich der Felge zuerst aufkommt und im hinteren Bereich des Bremsbelags noch einen Millimeter Abstand hat zur Felge, sodass, wenn die Felge den Bremsbelag also vorne erfasst und mitzieht, hinten dann, also ich über den gesamten Bremsbelag eine perfekte Auflagefläche erziele durch dieses Weiterwollen der Felge.
Und der sollte möglichst rechtwinklig von der Seite auf die Felge treffen.
Naja, von der Seite klar rechtwinklig, damit ich eben nicht so einen Ankippwinkel habe. Also es soll nicht nur eine Kante bremsen, sondern eben die volle Fläche.
Und ich erinnere mich gerade an diese riesen Wissens, nein, nicht Geheimwissenschaft, aber so diese in Zeiten der Felgenbremse, also quasi alle Fahrräder Felgenbremse hatten, da war das auch, wie stelle ich das richtig ein? Da gab es so eine Leute, die konnten das besonders gut und verschiedene Mischungen und auch dieses Angewinkelte. Da gab es auch Fachausdrücke für das Toe-In.
Aha, ja, nee, die kenne ich nicht.
Okay, ja. Und das ist.
Aber es wurde ja schon besser zu Zeiten von V-Brakes. Und ja, ja. Also, aber solange noch ganz viele Cantilever-Bremsen unterwegs waren, da wurden da die absurdesten Winkel probiert, um eben Quietschen wegzubekommen.
Und selbstverstärkende Bremsen gab es, die auf so einer Schnecke saßen und dann so mit nach vorne gezogen wurden und wie sie nach vorne gezogen wurden, sich auch nur für die Hinterradmontage. Egal.
Aber nie vibrieren, ne? Also da gab es auch nie ein Vibrieren, sondern entweder ein nicht so gutes Bremsverhalten und Quietschen.
Ja.
Aber Vibrieren hat man so eigentlich nicht wegbekommen.
Ja, da sind wir wieder bei unserem Thema. Mhm. So, vielleicht haben wir besprochen, Ausrichtung des Bremsbelags haben wir besprochen. Gibt es neben der falschen Einstellung oder der nicht ganz gut passenden möglichen Einstellung der Bremsbeläge, wobei das ja auch in der Mail erwähnt wird, dass das eigentlich gut eingestellt ist, aber gibt es theoretisch neben dieser Einstellung noch irgendwas anderes, was mit den Bremsbelägen sein kann?
Klar, also zum einen gibt es dann natürlich weichere Belege oder unterschiedlichste Gummimischungen und weichere Belege, die sich eben besser an der Felge anpassen, wegen weicher, ist ja irgendwie verständlich, und härtere, die auch einen Vorteil haben, sich nämlich nicht so schnell abnutzen, aber alles jetzt nicht so vibrationsrelevant, und dann haben die Bremsbeläge, die sind nicht vollflächig gummiert, sondern haben meistens so kleine Profile eingearbeitet, also Luftströmungskanäle. Und frag mich jetzt bitte nicht, wofür alles. Zum einen natürlich wahrscheinlich, um genau so ein gutes Anliegen des Bremsbelags an der Felge zu gewährleisten. Nämlich, wenn etwas vom Gummi verdrängt wird, dann muss es ja irgendwo hin. Und weil es dann nicht über die ganzen, weiß nicht, jetzt gar nicht, 7 Zentimeter oder sowas geschätzt, Länge verdrängt werden muss, bis es hinten dann zur Seite geschoben werden kann, kann es eben über dieses erste Teilstück, was dann durch irgendeine Form eben unterbrochen ist, verdrängt werden. Also hinter diesem Teilstück verdrängt werden und dann über das nächste wieder und so weiter. Also hat alles mit dem perfekten Aufliegen vom Gummi auf der Felge zu tun. Jetzt könnte in diesen Rillen, die dabei durch dieses Profil ja da drin sind, da können sich Steinchen oder sonst irgendwas verfangen oder eben auch Abrieb von der Felge. Das sind ja meistens Alufelgen, die gut bremsenden Felgen, Bremsfelgen sind ja eher Alufelgen. Also könnte ein Stück Alusparen da drin sein oder eben Steinchen. Und alles problematisch, aber nicht vibrationsrelevant. Also Steinchen, Abrieb muss da raus, muss man rausfriemeln oder gleich den Bremsbelag wechseln, je nachdem. Aber Vibration eher nicht.
Okay. Jetzt haben wir hier noch in der Mail geschildert, dass Bremsenreiniger zum Einsatz gekommen ist. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob das eine gute Idee ist, weil ich kenne Bremsenreiniger eigentlich eher für Bremsscheiben, dass ich das dabei nutze.
Also Bremsenreiniger ist erstmal ein sehr aggressives Reinigungsmittel, was ich schon genau aus dem Grund nicht so wahnsinnig gerne einsetze. Man kriegt auch Scheiben, Bremsscheiben anders sauber, aber ja, man kriegt sehr viele Verdreckungen auch einfach damit weg. Insofern, ja, ist das nicht schlecht, das zu machen, wenn man eine Verschmutzung hat, die zu Quietschen führen könnte oder zu Vibrationen, dann warum nicht mit Bremsenreiniger? Da macht man nichts falsch, so. Das meiste auf den Felgen ist aber eher grober Dreck, den man mit Bremsenreiniger oder dadurch, dass die Felge ja keine 100% glatte Oberfläche ist. Also wir haben es nicht mit einem Spiegel zu tun, sondern eben mit einer eher porösen Oberfläche, werde ich mit Bremsenreiniger meistens gar nicht so weit kommen. Also da gibt es Felgenradiergummis, glaube ich, heißen die. Letztlich ist das eine besondere Mischung an Schmirgelpapier und damit kann man die Felge ganz gut schnell abziehen und kriegt dann kleine Unebenheiten weg und die Felge auch sauber genug. Also da braucht man nicht mit Bremsenreiniger dran.
Jetzt ist das hier mit dem Bremsenreiniger schon passiert und es ist nicht weggegangen. Wäre das der Felgenradiergummi und eventuell ein Bremsbelagwechsel auf neue Belege, da höre ich so ein bisschen raus, wäre das das, was du empfehlen würdest?
Hier in diesem Fall glaube ich, dass es was ganz anderes ist.
Ah, noch was anderes. Hast du eine Vermutung, was es ist?
Na, entweder, also wenn wirklich alle Schrauben festgezogen sind, also das Vorderrad fest sitzt, das heißt, der Schnellspanner oder die Achsmuttern richtig fest angezogen sind, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten, wo ich jetzt als nächstes hingucken würde. Einmal das Vorderrad-Achslager, ob es da eben hinten, ob die, das Rad hin und her kippeln kann und entsprechend auch die Felge hin und her kippeln kann, von links nach rechts, oder eben das Steuerlager.
Okay, wie untersuche ich beides? Vorderrad-Achslager hast du schon gesagt, hin und her kippeln. Das heißt, wie untersuche ich das, wenn ich das...
Ich stelle das Vorderrad auf den Boden im eingebauten Zustand und fasse mit Daumen und Zeigefinger von oben über das Laufrad am Mantel und kippe das eben nicht in Laufrichtung und Rückwärtslaufrichtung, sondern eben 90 Grad versetzt nach links und rechts. Und wenn es dann eben zu einem Kippeln kommt, ist das Lager nicht richtig eingestellt.
Okay. Und das andere war das Steuerlager, was du gesagt hast?
Genau. Dann nehme ich wieder Daumen und Zeigefinger. Und meistens kann man, ach, jetzt muss man natürlich ganz genau wissen, wo das Steuerlager sitzt. Ne? Es sind zwei Lager. Das Steuerrohr ist dieses Teil vom Rahmen, was nach vorne schaut, wo die Gabel durchgesteckt ist. Und ganz oben und ganz unten sitzt je ein Lager. Beides zusammen nennt man dann das Steuerlager. Und ich suche mir zum Prüfen, ob das richtig eingestellt ist, meistens einfach das, was nehme ich eigentlich? Ich glaube, das untere. Ich glaube, ich nehme immer das untere Lager. Ich greife also mit Daumen und Zeigefinger an diese Kante des Steuerrohrs beziehungsweise an die Kante von eventuell außenliegenden Steuerlagerteilen, Lagerschalen, ziehe die Vorderradbremse und kippe dann das Fahrrad nach vorne und nach hinten. Bei gezogener Vorderradbremse spüre ich dann eben ein Spiel oder kein Spiel im Steuerlager.
Und das, was ich will, ist kein Spiel.
Genau, kein Spiel. Also kein Kippelspiel. Spiel will ich natürlich. Ich will ja lenken können, aber eben kein Kippelspiel.
Okay, ja. Dass ich die Gabel, den Lenker im Steuerlager, also das ganze Ensemble
drehen will. Genau.
Ich will es drehen können, aber es soll nicht nach vorne
und hin. Aber zu viel Spiel ist dann eben Kippelspiel. Okay. Und das fühlt sich dann an wie vibrierendes Ruckeln, gerade beim Bremsen.
Mhm. Das heißt, du vermutest, dass hier Spiel im System ist und dass das beim Bremsen dann irgendwie zum, also ausgespielt wird sozusagen. Und das Schutzblech, das eventuell akustisch verstärkt, wenn das angesteckt ist.
Genau, das Schutzblech, ich meine, solche Steckschutzbleche rappeln natürlich in sich sowieso so ein bisschen. Und wenn es dann eben zu so einem Klappern aus den Lagern kommt, dann rüttelt sich das eben zusammen zu einem deutlich hörbaren Geräusch.
Alles klar, aber das heißt doch, dass wir hier eigentlich so ein Set an Tipps haben. Also Spiel kontrollieren, Steuerlager und Namenlager. Und wenn es das nicht ist, kann man immer noch das probieren mit so einem Felgenraddiagummi, weil es dann ja vielleicht doch sowas ist. Aber
auf jeden Fall, aber dann erstmal gucken, ob das wirklich so ist. Ja, dann gucken, indem man mit einem Bremsbelag einfach, also manuell den Bremsbelag zum Beispiel randrückt, an der Bremse direkt, gar nicht oben am Griff, an die Felge drückt und dann eben guckt, kommt es da pro Felgenumdrehung zu irgendeinem Ruckeln oder Bremsenschleifen oder irgendwie sowas. Und dann kann ich mir die Felge und den Bremsbelag nochmal angucken. Solange sowas nicht passiert, brauche ich an die Stelle für dieses Problem nicht gucken.
Okay. Na, ich hoffe, dass wir damit ein Stück weiterhelfen können in dem konkreten Fall. Ich wollte dich noch ganz kurz zum Abschluss fragen nach den Klassikern der Vibrationsverursachung. Also mir geht's jetzt so, bevor ich jetzt mit dir drüber gesprochen habe, ich hätte da jetzt auch nicht auf Lagerspiel getippt. So, du hast da wahrscheinlich Sachen im Kopf, die weiß nicht jede, was da so sein kann. Fällt dir noch was ein?
Na, ich bin ja immer so super vorbereitet, dass ich, nee, ich habe keine Ahnung. die Vibrationsverursacher. Boah, ja, irgendwas nicht festgezogen. Mhm. Meistens irgendwas nicht festgezogen. Das sind so Rappeln und Klapperverursacher. Motoraufhängung nicht festgezogen.
Ja, beim E-Bike.
Zum Beispiel, ja.
Ja, okay, ja. Mir fällt noch was ein, ist ganz lange her. Das ist bestimmt kein Klassiker, aber ich fand es besonders skurril. Hat sich zumindest mir total eingeprägt. Das ist bestimmt 20 Jahre her. Ich besaß ein Felgenbremsfahrrad, also ein felgengebremstes Fahrrad, so. Und irgendwann hat sich so ein rhythmisches Geräusch eingestellt beim Fahren, was ich auch gespürt habe. Das ist genau der Fall, was du vorhin meintest. Es ist nicht wirklich eine Vibration, sondern das ist so ein, danach weiß man, das ist einmal pro Radumdrehung.
Flatter.
Genau, und das geht so irgendwie durch den ganzen Rahmen durch und du fährst so und wunderst dich, was das irgendwie ist und hast du eine Vermutung, was es sein könnte?
Nein, den Felgensturz hatten wir jetzt schon, ja, der war es wahrscheinlich nicht. Ja. Ne? Und 20 Jahre her, warte mal, gab es da schon, waren die, na, die Reflexstreifen waren auch schon.
Ja, nee, das war's nicht. Ist auch, ich will dich jetzt hier, also das ist ja blödes, wir sind ja nicht in der Quizshow, aber ich hatte mir tatsächlich meine Felge durchgebremst. Hast
du richtig Glück gehabt, oder?
Ja, ich hatte ja die so weit runtergebremst, dass die sich aufgelöst hat. Die hatte damals so einen Verschleißring, hatte die schon. Also so eine kleine, was ist das, eine Nut? Hm. Ist das eine Nut? So eine, also reingefräst.
Ja, so eine Rille halt.
So ein Verschleißanzeiger, wo es hieß, wenn die weg ist, ist die Felge durch. Die war dann auch weg. Hat auch gestimmt, die war auch durch, merklich. Aber an dieser Rille ist sie an einer Stelle aufgegangen und ist dann der Reifendruck und der Schlauch, die haben das dann nach außen gebogen. Mhm. Und das Geräusch war der schon
gelöst.
Ach so,
ist gar nicht gerissen so richtig, sondern so eher so nach oben so aufgeklappt.
Nee, zur Seite weg.
Das war der
gelöste Teil der Felgenflanke an den Sitzstreben. Und es hat sich dann auch relativ schnell aufgelöst, was es eigentlich ist. Also lang ging das nicht, aber.
Das konnte man auch noch nicht, also manchmal kann man das dann durch Luft ablassen wieder ein bisschen zurücknehmen, das Problem.
Nee, ich glaube, es ist.
Wäre dir also dann heutzutage mit den Luftdrücken, die man heutzutage fährt, vielleicht gar nicht passiert.
Ja.
Also nicht zu dem Zeitpunkt, sondern erst zwei Jahre später.
Ja, heutzutage werde ich auch nicht mehr auf der Felge fahren. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das stimmt.
Aber das ist, ich glaube, das ist damals dann relativ schnell irgendwie komplett abgesprungen oder so, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, es wurde niemand verletzt. Das fällt mir nur ein bei so rhythmischen Sachen und wirklich was, da kommst du nicht drauf. Also wenn du das nicht siehst, jedenfalls ich mit meiner beschränkten Vorstellungskraft,
es ist so verrückt wie so ein abgenutzter Mantel, wo die Karkasse so kaputt ist und man denkt, warum eiert mein Rad so und ich habe eine riesen Acht drin und kein Mensch denkt, wieso funktioniert dann eigentlich meine Felgenbremse noch so super, ja? Wenn sich das so komisch anfühlt, wenn man so eine Unwucht im Reifen selbst hat und das fühlt sich an wie auf dem Ei fahren oder auf einem nassen Schwamm oder irgendwie sowas Verrücktes, ja, kommt auch kein Mensch drauf.
Ja, kommt auch kein Mensch drauf. Und weil das so ist, und weil es ja trotzdem Menschen gibt, die sich besser mit sowas auskennen und zumindest auf ihre Erfahrungswerte zurückgreifen können, gibt's
Mein Fahrrad ist krank, unsere kleine Serie im Fahrradpodcast Antritt auf Detektor FM mit Christiane Lang. Julien oder Julien, wir hoffen, wir konnten dir und deinem Sohn helfen. Wir wünschen euch gute Fahrt und gib uns gern Bescheid, wenn du auf einem der beschriebenen Wege zum Ziel gekommen bist oder auch tragischerweise nicht zum Ziel gekommen bist. Vielleicht müssen wir da nochmal nachhaken. Auf jeden Fall gute Fahrt euch beiden und Christiane, dir auch gute Fahrt. Schön, dass du wieder gesund bist und vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch allen.
Ciao.
Tschüss.
Zwei Dinge kann ich nachreichen.
Zwei?
Das eine,
ja.
Es hat sich aufgeklärt, Julien wird Julien ausgesprochen.
Hätten wir das geklärt.
Ja, der Name der Person, die uns geschrieben hat. Mhm. Denn das habe ich mich spontan gefragt bei Aufnahme, ob es eigentlich Julien oder Julien ist oder irgendwie anders. Genau, und dann haben wir noch Feedback bekommen zu dem Thema Hautpflege.
Das ist wirklich so ein Running Gag, ist falsch, das falsche Wort, aber es ist so ein Evergreen hier. Also diese selbst angerührte Salbe von Christiane, das ist wirklich,
ja, und wir werden,
hört gar nicht auf, dass da noch Feedback
kommt. Wir werden nochmal sensibilisiert. Ne? Wir werden,
was haben wir denn für eine E-Mail bekommen?
Wir haben eine E-Mail bekommen, die uns darauf hinweist, dass erstmal, wie das geregelt sein muss in Betrieben, dass es dort eine Fachkraft für Arbeitssicherheit geben muss und dass auch unsere Empfehlungen relativ kurz noch greifen, obwohl wir schon so drauf eingegangen sind. Aber es geht auch darum, dass zum Beispiel eine vorgeschädigte Haut empfänglicher für Allergien ist. Und so eine Allergie auch bis zur Berufsaufgabe führen kann.
Ah ja. Ja, ich ahne, wo der Wind so ein bisschen herkommt. Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, da sind wir tatsächlich, auf diesen Aspekt sind wir eigentlich gar nicht so richtig eingegangen, als wir über die Salbe gesprochen haben. Klar, da gibt es in Deutschland ja auch relativ viele Regeln, die man irgendwie beachten muss. Also von daher, es macht das Thema noch komplexer. Ist natürlich völlig richtiger Hinweis, wenn man sich da an alle Regeln halten will oder muss, dann sollte man das wahrscheinlich auch noch mit in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Also es ist sozusagen noch eine zusätzliche Variable, die wir also ehrlicherweise bisher ja gar nicht so richtig beachtet haben, dass es da natürlich auch Vorschriften gibt und Regeln und zuständige Menschen, die das prüfen müssen und so. Ja.
Und dazu kann man noch sagen, dass wir unsere Beiträge dazu als Ergänzung machen.
Ja.
Es geht um Erfahrungswerte, die in einer konkreten Werkstatt gemacht werden und mit diesen entsprechenden Vorschriften, die es da gibt.
Na genau, im Aktienhandel würde man sagen, es sind keine Empfehlungen im Sinne des Wertpapiergesetzes, die wir hier geben. Also wir,
das stimmt, das möchte ich an dieser Stelle unterschreiben.
Und es sind auch keine Empfehlungen im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes, die wir hier geben. Aber klar, es ist ein Aspekt, über den man natürlich auch nachdenken muss. Oh, da sieht man wieder mal, man denkt, es geht um so eine einfache Handsalbe zur Pflege der Hände. Aber es ist kompliziert.
Ist bei vielen Themen so. Ne?
Je tiefer man, dann kommt auch noch das um die Ecke. Und es gibt wahrscheinlich noch fünf Themen, die wir noch vergessen haben.
Guckst dir eine Kette an, denkst, das ist einfach. Guckst dir ein Kinderrad an, denkst, das ist einfach.
Guckst dir eine Salbe an, ist auch nicht einfach.
Deswegen gibt es so viele Experten.
Ja.
Für die verschiedenen Themen.
Ja.
Ja, zum Glück machen wir einen Podcast, wo wir ab und zu Leute fragen können nach sowas.
Glücklicherweise.
Ja, glücklicherweise. Weil wir lernen ja hier immer dazu. Ich glaube, das sagen wir ziemlich oft, aber es ist eigentlich nie vorher geskriptet.
Es ist ja auch die Wahrheit.
Es kommt von Herzen.
Ja, und gerade bei mir, aber... Auch du lernst auch noch was dazu. Das ist ja auch schön.
Absolut. Ja.
Ja.
Natürlich. An dem Tag machen wir hier zu, wo das nicht mehr der Fall ist.
Wo du nichts mehr lernst.
Aber was wir sagen können, ist, dass dieser Tag in diesem Monat
nicht kommen wird.
Noch nicht stattfindet.
so weit können wir uns hier aus dem nicht vorhandenen Fenster lehnen.
Und was wir stattdessen sagen können, ist,
wann die nächste Ausgabe
dass
kommt.
Dass es eine nächste Ausgabe geben wird und dass die kommen wird und sogar zweimal, nämlich am 10. Mai auf SETI und Apple Podcast für die Menschen, die uns zahlenderweise unterstützen. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch bei den Menschen, die Detektor FM unterstützen, über PayPal und andere Wege, die es gibt, aber nicht explizit für diesen Podcast. Ganz wichtig, wir wollen nicht, dass Hundebabys leiden müssen.
Ja, oder auch explizit für diesen Podcast. Es ist auch da kompliziert, weil es gibt ja auch Leute, die überweisen uns jeden Monat zum Beispiel Geld auf unser Konto oder eben bei PayPal oder anders, um den Podcast zu unterstützen. Auch das ist möglich. Steady und Apple Podcast ist der klassische Weg, muss man sagen. Da kriegt man die Episode früher. Der andere Weg ist aber natürlich genauso legitim und genau, du hast recht, dafür danken wir auch. Und dann gibt es ja auch immer den Moment, wo alle Menschen diese Ausgabe hören.
Genau, und ich wiederhole nochmal, also Kette, Kinderrad, Hautpflege und Detektor FM unterstützen und wahrscheinlich auch andere unterstützen, ist auch so ein Thema, da wird es dann ganz komplex werden, aber ganz einfach wird es am 17. Mai denn da kommt die folgende Ausgabe frei hörbar für alle.
In allen Apps, auf allen Plattformen.
Genau.
Egal, wo ihr seid.
Und wer dafür keinen Account hat.
Selbst im Weltall, wenn ihr da Internetempfang habt, könnt ihr
Wer da keinen Account hat, geht einfach auf die Detektor FM Seite. Oder in die Detektor FM App.
Und schon wird es wieder kompliziert, denn die gibt es für Android und iOS. Gerade frisch überholt übrigens und jetzt auch wieder mit Chromecast und Apple AirPlay.
Ja. Na, das ist ein Ding. Mhm. Ah, und wer dazu Feedback geben will oder zu anderen Themen oder Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten, erreicht uns unter antritt@detektor.fm, natürlich auch auf Instagram, auf Facebook und bei Mastodon.
Absolut.
Ja. Bei Christian Bollert im Maschinenraum. Christian Bollert läuft sich in diesem Moment schon warm, denn diesmal ist er dran mit einem Song.
Und es passt auch ganz gut zum Maschinenraum, finde ich, weil dieser Song läuft sozusagen sehr, sehr oft in meinem Maschinenraum, in meinem Gehirn, in den verbundenen Audio-Endgeräten in meiner Wohnung, per Chromecast übrigens tatsächlich, die ich, was ich sehr häufig nutze. Es gibt natürlich auch andere, ich habe schon gesagt, Apple AirPlay zum Beispiel ist auch ein ganz tolles System. Jedenfalls Discovery Zone, und es passt ja, finde ich, auch ganz gut so als Name zum Antritt. Da geht es ja auch viel um Entdecken, um rausgehen. So heißt die Band, Discovery Zone. Und der Song, den ich, muss ich zugeben, bei Detektor FM dank Gregor Schenk und Marie entdeckt habe, heißt Paradise. Und ich finde ihn so großartig, dass wahrscheinlich jetzt schon in meiner Musikstreaming-Dienst-Jahresend-Zusammenfassung rauskommen wird, dass das einer der Songs ist, die ich am häufigsten auf Repeat gehört habe. Und ich finde, zu Recht.
Neben Bleachers, Tiny Moves.
Genau, neben Tiny Moves
und
tatsächlich.
Paradise.
Ist auch direkt dahinter.
Ja, okay. Paradise. Also,
Paradise.
Also wie Paradise und dann aber Paradise.
Genau, den Würfel.
Den Würfel paaren. Also ein Paschwürfeln oder was? Ach, ein Paschwürfeln heißt das.
Gehe ich mal von aus. Ist jetzt frei übersetzt.
Ja. Okay, dann droppe ich hier zum letzten Mal die Floskel, die stimmt. Ich habe wieder was gelernt. Und bin sehr gespannt auf diesen Song. Ich kenne ihn noch nicht.
Würfeln wir ihn an dieser Stelle und wünschen einen schönen, fahrradreichen und wie dafür gemachten Mai. Der erste Feiertag ist ja schon aber es kommen ja noch ein paar. Und ja, viel Glück, viel Spaß und kommt gut durch den Mai.
Und ich behaupte, dass ab dieser Ausgabe der Ausspruch Kette rechts nochmal ganz andere Implikationen hat, weil wir die Kette dank Krafti und Jens etwas besser kennengelernt haben. Ich sage Kette rechts, ich wünsche vor allem gute Fahrt und vor allem auch sichere Fahrt. Viel Spaß auf dem Rad.
Viel Spaß in der Discovery Zone.
Genau, diese riesige Discovery Zone, durch die wir pflügen dürfen. Ciao.
Tschüss.
What is it called?